Sigmund Freud. Sigmund Freud, 1856 bis 1939, war Begründer der Psychoanalyse. Seine Lehren über das Unbewusste und die Rolle früher Kindheit prägten Psychologie und Kultur. Die Traumdeutung machte ihn bekannt. Später wurde er zum scharfen Religionskritiker. Seine Tochter Anna Freud bewahrte sein Erbe und begleitete ihn ins Exil nach London. Familiäre Verhältnisse. Sigmund Freud wurde als Sigismund Schlomo Freud in Freiberg in Mähren geboren, damals Teil des Kaisertums Österreich. Seine jüdischen Eltern stammten aus Galizien. Der Vater, Jakob Freud, war Wollhändler und las die Bibel auf Hebräisch, lebte aber religiös liberal. Freud wuchs ohne vertiefte Kenntnis des Judentums auf. Er hatte zwei deutlich ältere Halbbrüder aus der ersten Ehe des Vaters, die nach Manchester auswanderten. Sein Bruder Julius starb früh. Kurz darauf wurde Schwester Anna geboren. 1859 zog die Familie über Leipzig nach Wien, wo weitere Geschwister folgten. Ein Familienskandal erschütterte den Ruf. Jakobs Bruder Josef wurde 1866 wegen Geldfälschung verurteilt. Freud erinnerte sich, dass sein Vater daraufhin plötzlich ergraute. Gymnasialzeit. Ab 1865 besuchte Sigmund Freud das Leopoldstädter Kommunalrealgymnasium, wo alte Sprachen und Geschichte im Fokus standen. Er zeigte große Begabung, las über das Pflichtpensum hinaus griechische Klassiker und interessierte sich für Archäologie, besonders für Troja. Als einziger in der Familie hatte er ein eigenes Zimmer, das er mit Büchern füllte. Lernen hatte Vorrang, sogar das Klavier musste schweigen. Seine Familie akzeptierte seine Eigenheiten und förderte sein Selbstbild als außergewöhnlich. Die Reifeprüfung im Juli 1873 bestand er mit Bestnote in 7 Fächern. Besonders beeindruckte er bei der Übersetzung aus Sophokles König Ödipus, den er später weiter intensiv studierte. Ausgedehntes Medizinstudium. Sigmund Freud begann 1873 in Wien ein Medizinstudium mit dem Ziel, Naturforscher zu werden. Besonders interessierten ihn Zoologie, Physiologie und Philosophie. Neben dem Studium arbeitete er in Triest und später bei Ernst Wilhelm von Brücke, wo er das Nervensystem einfacher Tiere erforschte. Seine Dissertation behandelte das Rückenmark niederer Fische. Das Studium dauerte 8 Jahre, unterbrochen durch Militärdienst und Forschungsinteressen. Nach der Promotion arbeitete Freud zunächst weiter im Labor, wechselte dann aus finanziellen Gründen in die Klinik und sammelte dort breite medizinische Erfahrung, insbesondere in der Psychiatrie bei Theodor Meinert. Er erkannte früh das Potenzial von Kokain, verlor jedoch die wissenschaftliche Erstveröffentlichung an Karl Koller. Ein Behandlungsversuch bei einem süchtigen Freund schlug fehl. Freud selbst konsumierte die Substanz gelegentlich bis 1896. Weitere akademische Laufbahn. 1885 wurde Sigmund Freud nach Einreichung seiner wissenschaftlichen Arbeiten zum Privatdozenten an der Universität Wien ernannt. Zunächst lehrte er Neurologie, ab 1900 auch psychoanalytische Themen wie die Traumtheorie. Seine Vorlesungen hatten nur wenige Hörer. Ein Reisestipendium führte ihn zur Pariser Salpêtrière, wo ihn Jean-Martin Charcots Hypnose-Demonstrationen nachhaltig prägten. Zurück in Wien übersetzte Freud Charcots Schriften und würdigte ihn als Entdecker traumatisch bedingter Neurosen. Trotz üblicher Gepflogenheiten erhielt Freud 17 Jahre lang keine Professur. Aus fachlicher Ablehnung, fehlenden Beziehungen und wegen seiner jüdischen Herkunft. Erst 1902, durch die Fürsprache einer Patientin, wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt. Ab 1915 hielt er öffentliche Vorlesungen über die Psychoanalyse. Psychoanalyse im Werden. Sigmund Freud kam durch Josef Breuer mit der Hypnose in Kontakt und nutzte sie nach Aufenthalten in Paris selbst zu Therapiezwecken. Im April 1886 eröffnete er eine eigene Praxis und arbeitete gleichzeitig 10 Jahre lang an der neurologischen Ambulanz des Wiener Kinderkrankenhauses. Seine dortigen Beobachtungen flossen später in seine Sexualtheorie ein. Noch im selben Jahr heiratete er Martha Bernays nach 4-jähriger Verlobung. Zwischen 1887 und 1895 wurden ihre 6 Kinder geboren. Ab 1891 lebte die Familie in der Berggasse 19, wo Freud bis zu seiner Flucht 1938 praktizierte. Seelenarzt in eigener Mission. Nach seiner Rückkehr aus Paris hielt Sigmund Freud 1886 einen Vortrag über männliche Hysterie, der auf Ablehnung stieß. Besonders Theodor Meinert distanzierte sich, was Freud zunehmend isolierte. Der Patientenzustrom blieb gering. Zunächst behandelte Freud mit Hypnose und Elektromethoden, wandte sich aber bald sexuellen Konflikten als Ursache neurotischer Störungen zu. Ab 1893 wurde Wilhelm Fließ sein engster Austauschpartner. Mit Josef Breuer veröffentlichte er die Studien zur Hysterie, darunter der bekannte Fall Anna O. Die kathartische Methode und das freie Sprechen führten Freud zur Technik der freien Assoziation. Den Begriff Psychoanalyse verwendete er erstmals 1896. Freuds Theorie gründete auf sorgfältig protokollierten Patientenerfahrungen. Er wollte unbewusste Konflikte sichtbar machen, nicht aus Neugier, sondern im Interesse wissenschaftlicher Aufklärung. Traumdeutung und Selbstanalyse. Im Sommer 1895 deutete Sigmund Freud in Wien erstmals den Traum von Irmas Injektion. Für ihn der Schlüsselmoment zur Entdeckung des Traumsinns. Zwischen 1895 und 1898 unterzog er sich einer intensiven Selbstanalyse und erkannte dabei den Ödipus-Komplex. Die Traumdeutung erschien im November 1899 mit der Jahresangabe 1900. Das Werk gilt als Grundstein der Psychoanalyse. Es vereint Traumtheorie, Fallbeispiele und die Konzepte des Unbewussten, der Triebe und der infantilen Sexualität. Anfangs blieb die Reaktion verhalten, doch Freud hielt an seiner Theorie fest. Es folgten zentrale Werke wie Zur Psychopathologie des Alltagslebens 1901, 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie 1905 und Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten 1906. Zum 50. Geburtstag erhielt Freud eine Medaille mit seinem Porträt und einer Ödipus-Szene. Ein Symbol für sein Lebenswerk. Die Verbreitung der Lehre. Binay Brit und der Mittwochskreis. Um der Isolation unter Kolleginnen und Kollegen zu entkommen, trat Freud 1897 der jüdischen Binay Brit-Loge bei. Trotz religiöser Distanz bekannte er sich zur jüdischen Herkunft und sprach dort offen über seine Traumforschung. Der Neurologe Wilhelm Stekel, von Freuds Methode überzeugt, regte regelmäßige Treffen an. Ab 1902 versammelte Freud mittwochabends eine kleine Diskussionsrunde in seiner Praxis. Daraus entstand 1908 die Wiener Psychoanalytische Vereinigung, Ausgangspunkt für zahlreiche psychoanalytische Gesellschaften weltweit. Behandlungspraxis und Lebensalltag. Nach der Jahrhundertwende florierte Freuds Praxis. Nach langem Zögern nutzte er sein Netzwerk und wurde schließlich außerordentlicher Professor. Ein Amt, das ihm gesellschaftliches Ansehen brachte. Der Zustrom an Patientinnen und Patienten wuchs so stark, dass Freud seine Honorare auf 40 bis 50 Kronen pro Sitzung erhöhte und bis zu 10 Behandlungen pro Tag durchführte. Sein Einkommen übertraf das eines Professors deutlich und ermöglichte einen großbürgerlichen Haushalt mit mehreren Angestellten. Freud behandelte vor allem wohlhabende Klienten. Die Psychoanalyse verstand er als reine Gesprächstherapie auf der Couch, bei der er aufmerksam jedes Detail aufgriff. Psychosen hielt er für nicht behandelbar, ältere Menschen nur schwer therapierbar. Sein Alltag war streng durchgetaktet. Behandlung von früh bis spät, abends Schreiben oder Lesen, sonnabends Universitätsvorlesung, sonntags Familie und Briefe. Jeden Sommer machte er mindestens 2 Monate Urlaub mit der Familie. Psychoanalytische Politik. Freud erkannte früh das internationale Interesse an seiner Lehre. Besonders wichtig war die Zusammenarbeit mit dem Burghölzli in Zürich unter Eugen Bleuler. Dort arbeiteten Carl Gustav Jung, Ludwig Binswanger, Max Eitingon, Karl Abraham und Sabina Spielrein, die später zentrale Figuren der Psychoanalyse wurden. Ab 1907 arbeitete Freud eng mit Jung zusammen, den er als möglichen Nachfolger sah. Jung organisierte 1908 den ersten internationalen Analytikerkongress und leitete das erste Jahrbuch für psychoanalytische Forschung. Weitere Publikationen folgten, darunter das Zentralblatt für Psychoanalyse und die internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. 1909 erhielten Freud und Jung Ehrendoktorwürden in Massachusetts. Auf dem Kongress 1910 in Nürnberg kam es jedoch zu Spannungen zwischen dem Wiener und dem Schweizer Kreis. Freud setzte sich dennoch für Jung als Präsidenten der neu gegründeten Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung ein. Er betonte, Jungs Beteiligung schütze die Psychoanalyse davor, ausschließlich als jüdisch wahrgenommen zu werden. Alfred Adler. Freud verstand die Psychoanalyse als ständig weiterzuentwickelndes Wissenschaftsprojekt. Frühere Annahmen, etwa zur Realität von Missbrauchserzählungen, korrigierte er später. Ein früher Unterstützer, Alfred Adler, entfernte sich mit seiner Individualpsychologie zunehmend von Freud. Dieser warf Adler vor, die Libido zu vernachlässigen. Nach wachsendem Streit verließ Adler 1911 die Wiener Psychoanalytische Gesellschaft. Zur Sicherung seiner Lehre gründete Freud mit Verbündeten 1912 ein internationales Geheimkomitee. C.G. Jung. Zwischen Freud und Carl Gustav Jung wuchsen Spannungen, vor allem wegen Jungs Ablehnung der Libido-Theorie. Freud hielt an ihm als Nachfolger fest, Jung suchte jedoch einen eigenen Weg und entwickelte das Konzept des kollektiven Unbewussten. Die Beziehung war von einer Vater-Sohn-Dynamik geprägt, begleitet von persönlichen Spannungen und symbolischen Momenten wie Freuds Ohnmachtsanfällen. Nach unüberbrückbaren Differenzen endete der Kontakt 1913. Freud zog sich mit der Schrift Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914, öffentlich von Jung zurück. Wilhelm Stekel. Im November 1912 brach Freud endgültig mit Wilhelm Stekel. Vorausgegangen waren langjährige Spannungen und ein Streit über einen abgelehnten Aufsatz. Nach dem Bruch sprach Freud nie wieder mit ihm. Auch nicht nach der gemeinsamen Emigration nach London. Stekel starb 1940 durch Suizid. Weltkriegs- und Nachkriegserfahrungen. 1913 veröffentlichte Freud Totem und Tabu, um Psychoanalyse, Vorgeschichte und Biologie zu verbinden, auch als Reaktion auf Carl Gustav Jung. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs zeigte sich Freud patriotisch, doch bald trafen ihn die wirtschaftlichen Folgen. Der Praxisbetrieb schrumpfte, teils wurde in Naturalien gezahlt. Viele Analytiker waren im Kriegsdienst, Publikationen und Treffen wurden eingeschränkt. Freud nutzte die Zeit zum Schreiben zentraler metapsychologischer Texte. 1917 zählte er das Unbewusste zu den drei großen Kränkungen der Menschheit. Nach Kriegsende verschlechterten sich kurzzeitig die Lebensbedingungen. Doch ab 1919 erholte sich die Praxis. Dank wohlhabender Patientinnen und Patienten, vor allem aus den Vereinigten Staaten von Amerika. In den frühen 20er Jahren erschienen Jenseits des Lustprinzips, Massenpsychologie und Ich-Analyse sowie das Ich und das Es. Leben und Arbeiten mit dem Krebsleiden. 1923 wurde bei Freud ein bösartiger Tumor im Gaumen entdeckt. Trotz Operation und Prothese rauchte er weiterhin Zigarren. In den folgenden 16 Jahren musste er über 50 Mal operiert werden. Öffentliche Auftritte wurden selten. Doch er führte weiter Analysen durch und blieb bis zuletzt aktiv. Trotz wachsender Beschwerden leitete Freud die psychoanalytische Bewegung mit großer Energie. In den späten 20er Jahren veröffentlichte er zentrale Schriften wie Widerstände gegen die Psychoanalyse, Die Zukunft einer Illusion und Das Unbehagen in der Kultur. Letzteres zählt zu seinen bedeutendsten Werken. Tochter Anna als starker Rückhalt. Sigmund Freud war ein zugewandter Vater, überließ die Erziehung aber weitgehend seiner Frau Martha und deren Schwester Minna. Besonders eng war sein Verhältnis zu seiner jüngsten Tochter Anna. Sie interessierte sich früh für die Psychoanalyse, wurde Lehrerin und begann 1918 eine Lehranalyse bei ihrem Vater. Anna Freud wurde 1922 Mitglied der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung und verfasste erste Fachtexte. Nach Freuds Krebserkrankung betreute sie ihn eng, begleitete ihn auf Reisen und half bei der Prothesenversorgung. Ab 1927 war sie Generalsekretärin der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Freuds Frauenbild. Seit den 1880er Jahren behandelte Freud vor allem Frauen und bildete ab den 1910er Jahren auch Analytikerinnen aus. Sein Frauenbild blieb jedoch konservativ. Er selbst räumte Wissenslücken ein und verwies auf Dichtung und künftige Forschung. Freud sah Unterschiede im Ödipus-Komplex von Jungen und Mädchen und schloss daraus, Frauen hätten ein schwächeres Gewissen. Die Schrift Über die weibliche Sexualität, 1931, beschreibt die Loslösung vom Mutter- und die Hinwendung zum Vaterobjekt, basierend auch auf der Analyse seiner Tochter Anna. Gleichgeschlechtliche Liebe interpretierte Freud als Ausdruck ungelöster Vaterkonflikte. Freuds Bild von Homosexuellen. In den 30er Jahren wurden homosexuelle Menschen strafrechtlich verfolgt und als krank eingestuft. 1935 schrieb Freud an eine Mutter: Homosexualität sei kein Vorteil, aber auch keine Krankheit, kein Laster und keine Entwürdigung. Die strafrechtliche Verfolgung nannte er eine große Ungerechtigkeit und Grausamkeit. Berühmtheit mit Kehrseiten. In den 1920er Jahren wurde Freud weltweit bekannt. Hollywood-Produzent Samuel Goldwyn bot ihm $100.000 für ein Drehbuch an. Freud lehnte ab. Seine Lehre erreichte Kaffeehäuser und Bühnen, wurde jedoch oft missverstanden oder verfälscht. Freuds Neffe Edward Bernays verbreitete seine Ideen in den Vereinigten Staaten weiter und nutzte sie für die Theorie der Meinungslenkung. Freud selbst blieb skeptisch, fürchtete spätere Verzerrungen, erwartete aber Anerkennung. Trotz mehrerer Nobelpreisnominierungen erhielt er keine Auszeichnung. Stattdessen wurde er mit Ehrungen bedacht, etwa dem Goethe-Preis 1930. Anlässlich seines 80. Geburtstags hielt Thomas Mann den Festvortrag Freud und die Zukunft, auch in Freuds Wohnung, da dieser bereits gesundheitlich geschwächt war. An den Abgründen des Zeitgeschehens. Nach dem Ersten Weltkrieg äußerte sich Freud zurückhaltend zur politischen Lage. Er lehnte Nationalismus ab, sah sich als liberalen Geist und betrachtete die Psychoanalyse nicht als politische Weltanschauung. Im Privaten lebte er säkular. Jüdische Bräuche spielten im Familienalltag keine Rolle. Freud verstand sich kulturell als Deutscher, distanzierte sich jedoch angesichts des wachsenden Antisemitismus zunehmend und bezeichnete sich ab den 20er Jahren bewusst als Jude. Die Erfahrung der Ausgrenzung sah er als Voraussetzung, um die Psychoanalyse vertreten zu können. Bücherverbrennung und Schuschnigg-Regime. Während der Weltwirtschaftskrise blieb Freud finanziell abgesichert, sah aber den Zerfall der Gesellschaft mit Sorge. Nach der Bücherverbrennung 1933 reagierte er mit bitterer Ironie. Den autoritären Ständestaat hielt er zunächst für ein geringeres Übel als den Nationalsozialismus. Freud schloss Wilhelm Reich 1934 aus, ob aus politischen oder fachlichen Gründen, bleibt offen. Flucht nach dem Anschluss Österreichs 1938. Am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen in Österreich ein. Wenig später durchsuchte die SA Freuds Wohnung. Am 22. März nahm die Gestapo Tochter Anna kurzzeitig fest. Dank intensiver Bemühungen von Ernest Jones und Marie Bonaparte konnte Freud am 4. Juni 1938 mit seiner Familie ins Exil nach England reisen, nach Zahlung der Reichsfluchtsteuer und Unterzeichnung einer erzwungenen Erklärung über angeblich gute Behandlung. Vier seiner Schwestern blieben zurück. Ihre Ausreise scheiterte. Sie wurden später im Holocaust ermordet. Exil und Tod in England. Am 6. Juni 1938 traf Freud mit seiner Familie in London ein. Nach kurzer Zwischenstation zog er in eine Villa in Hampstead, wo er mit Tochter Anna zwei Behandlungszimmer einrichtete. Seine Bibliothek und Antikensammlung wurden originalgetreu übernommen. Die Londoner Psychoanalysegemeinschaft empfing ihn herzlich. Zu den Besuchern zählten Stefan Zweig, Salvador Dalí, Virginia Woolf und Chaim Weizmann. Trotz gesundheitlicher Verschlechterung blieb Freud geistig aktiv. Im September 1939 bat er seinen Arzt Max Schur um Hilfe beim Sterben. Dieser erfüllte Freuds Wunsch. Freud starb am 23. September im Alter von 83 Jahren, bewusst und würdevoll, wie er es sich gewünscht hatte. Lebenswerk. Sigmund Freud begründete die Psychoanalyse und prägte Psychologie und Geisteswissenschaften bis heute. Er verstand Theorie als vorläufig und betonte Beobachtung über Systematik. Der Erste Weltkrieg lenkte seinen Fokus auf die zerstörerischen Seiten der Psyche. Mit Fallgeschichten wie der des Wolfsmanns und seiner Metapsychologie versuchte Freud, seelische Prozesse umfassend zu erklären. Er entwickelte das Strukturmodell von Es, Ich und Über-Ich sowie die Unterscheidung von Lebens- und Todestrieb. In kulturtheoretischen Schriften wie Totem und Tabu und Das Unbehagen in der Kultur sah Freud Gesellschaft und Religion als Ausdruck unbewusster Triebkräfte und kindlicher Ängste.